Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 10 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopfhalschirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und mir gegenüber sitzt wie immer Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Wir sind weiterhin bei einem meiner Lieblingsthemen, dem Thema Schwindel.
Absolut. Letztes Mal hatten wir über den episodischen Schwindel gesprochen und hier die beiden wichtigen Differentialdiagnosen Morbus Meniere und vestibuläre Migräne behandelt.
Okay, also auch wenn der BPLS sicherlich insgesamt häufiger ist, sehen wir hier in der Klinik und speziell im Schwindelzentrum den Meniere und die vestibuläre Migräne deutlich häufiger. Und gerade die vestibuläre Migräne wird ja oft oft nicht erkannt in vielen Kliniken.
Na, die vestibuläre Migräne ist ja auch als Schwindelauslöser nicht wirklich so lange bekannt. Bei Schwindel und noch nicht so lange bekannt, denke ich natürlich aber auch an die Bogengangsdehiszenz. Da gibt es ja anders als bei Meniere oder der vestibulären Migräne schon einen klaren Auslöser, so wie das Tullio-Phänomen.
Ja, also das ist wirklich spannend und gerade bei der Bogengangsdehiszenz ist die Anamnese besonders wichtig, weil die einfach relativ selten ist. Die Patienten waren häufig schon bei vielen Ärzten und stellen sich meist mit einer diffusen Schwindelsymptomatik vor, also tendenziell eher Drehschwindel, aber nicht zwangsläufig. Typische Auslöser sind Druckschwankungen, wie im Flugzeug, auf den Bergen, aber auch beim Tauchen oder einfach beim Valsalva, also Druckausgleich.
Und das mit dem Druck als Auslöser ist aber auch für einen Teil der Meniere-Patienten zutreffend, oder?
Ja, das stimmt. Also ich habe das Gefühl, dass Luftdruck eine Rolle spielt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich untersucht wurde. Also es gibt so saisonale Häufungen. Und ich habe gerade letzte Woche einen Patienten gehabt, der hat seinen ersten Meniere-Anfall bei einem Flug nach Japan gehabt und auch beim Rückflug. Und wir haben ja besprochen, dass Druck im Innenohr da irgendwie eine Rolle zu spielen scheint.
Was würdest du schätzen? Wie oft ist es bei Meniere-Patienten der Fall, dass diese Druckschwankungen Auslöser sind?
Ja, also da muss man aufpassen. Dieser klare Zusammenhang zwischen physikalischen Druckänderungen der Außenwelt und Meniere, das ist wirklich sehr selten. Trotzdem muss man auch wiederum dann beachten, dass Druckschwankungen als möglicher Schwindelauslöser kein Alleinstellungsmerkmal für eine Erkrankung sind, also auch nicht für die Bogengangsdehiszenz. Ich denke, die Bogengangsdehiszenz ist ein super Beispiel, wie man sich anhand der Pathogenese die Symptome gut ableiten kann und damit auch gut merken kann. Also insbesondere als Student oder junger Assistenzarzt, der da jetzt an Differentialdiagnosen denkt.
Nennt man ja auch Syndrom des dritten Fensters.
Genau. Grundsätzlich ist es ja auch so, dass das Innenohr, also der vestibuläre und der cochleare Anteil, komplett von Knochen umschlossen sind. Die einzige Ausnahme stellen das ovale Fenster und das runde Fenster dar.
Zur Erklärung, am ovalen Fenster sitzt ja der Steigbügel und überträgt die Schallwellen aufs Innenohr. Und das runde Fenster dient quasi als eine Art Druckausgleich. Also es ist eine Membran, wo die Energie, die ins Ohr reingeht, auch wieder rausgehen kann.
Genau, in der Mittelohrchirurgie, das ist ein anderes Thema, auf das wir im nächsten Blog sozusagen sicherlich nochmal zu sprechen kommen, da nennen wir das auch Wechseldruckphänomen. Auf Französisch finde ich total schön, jeu de fenêtre, also Spiel der Fenster. Wenn wir dann auf den Steigbügel mit einem kleinen Instrument drücken, beult sich dann die runde Fenstermembran in der Nische aus. Und wir benutzen das dann auch beim Operieren im Mittelohr, um zu sehen, ob der Steigbügel überhaupt mobil ist oder ob eine Prothese, die wir auf den Steigbügel aufgebracht haben, gut angekoppelt ist und dann die Schallwellen überhaupt in die Cochlea weitergeleitet werden können.
Das ist ja immer mit einiger Vorsicht verbunden, ne? Also, soweit ich weiß, ist beschrieben, dass wenn du besonders stark auf den Steigbügel draufdrückst, dass es zum Einreißen der Rundfenstermembran kommen kann. Und nach einer Ruptur der Rundfenstermembran können Patienten ertauben oder auch Drehschwindel bekommen.
Ja, absolut richtig. Also ich muss offen zugeben, ich kenne keinen Fall, wo das bei der OP passiert ist. Aber so der Klassiker wäre Holzhacken, Gewichte stemmen, Pressen auf dem Klo oder sehr schwere Wasserkisten schleppen, also eine sehr hohe innere Druckanstieg. Und die Patienten ertauben dann auf einmal, kurz nach dieser impulsartigen Druck- oder Kraftausübung, und kriegen dann halt einen starken Drehschwindel. Und wenn man so eine Konstellation hat, muss man an eine Rundfenstermembranruptur denken. Es ist allerdings super selten, und wir haben in den letzten 15 bis 20 Jahren unglaublich häufig endoskopisch im OP nachgeschaut, ob es eine Rundfenstermembranruptur gibt, die man dann abdichten kann. Und also wir haben sehr selten eine gesehen.
Okay, zurück zur Bogengangsdehiszenz.
Okay, also es gibt Patienten, bei denen der obere oder auch vordere Bogengang, das ist der gleiche, dehiszent ist. In seltenen Fällen kann es auch mal ein anderer Bogengang sein, dann eher der hintere. Dehiszent bedeutet hier, dass an der Grenze zu Dura es keine vollständige knöcherne Abdeckung gibt. Das sind häufig Patienten, die sowieso eine sehr dünne, brüchige Laterobasis haben. Spielt in der Klinik keine Rolle, aber hier ist es halt auch etwas, was wir dann im CT sehen. Und das Besondere ist, dass diese Patienten jahrelang häufig überhaupt gar keine Beschwerden haben. Das kommt dann aus heiterem Himmel und keiner kann sagen, warum. Und dann können sich ganz unterschiedliche Symptome entwickeln. Das eine Symptom haben wir bereits benannt, das ist der Schwindel. Dadurch, dass jetzt dieses dritte Fenster oben am Bogengang ist, können die Druckschwankungen, die normalerweise nur durch die Cochlea durchgeleitet werden, weil sie halt vom ovalen Fenster zum runden Fenster geleitet werden, ausnahmsweise durch den vestibulären Teil durchgeleitet werden, halt eben dann zu diesem dehiszenten dritten Fenster. Und genau, und das kann dann dazu führen, dass Druckschwankungen zu Schwindel führen.
Also Druckschwankungen bedeutet dann größere Höhen, Tauchen, Valsalva, also Druckausgleich. Aber das dritte Fenster ist auch noch für andere Symptome verantwortlich.
Ja, nicht nur der Druck geht durch das Labyrinth, sondern auch der Schalldruck. Also wenn wir jetzt nicht nur beim Druckausgleich bildet sich ja quasi, wird der Stapes reingeschoben, sondern auch wenn wir Geräusche hören. Und die Schallwellen, die rauschen dann eben auch durch das Labyrinth durch und führen schlussendlich dann auch zu Schwindel.
Und das nennt man dann Tullio-Phänomen.
Genau. Also wenn laute Geräusche Schwindel auslösen, dann nennen wir das Tullio-Phänomen. Das ist jedoch nicht das einzige akustische Symptom, was mit diesem Schwindel einhergeht. Häufig beschreiben die Patienten auch, dass sie ihre eigene Stimme im Ohr hören. Das nennt man Autophonie. Und das andere ist ein pulssynchrones Ohrgeräusch. Und da gibt es noch eine Besonderheit in der Hörmessung. Und zwar sehen wir bei den Patienten häufig eine kombinierte Schwierigkeit. Das heißt sowohl eine Innenohrhörverlust als auch eine Schallleitungshörverlust, was physikalisch nicht gut erklärbar ist, weil die Schallleitung ist ja eigentlich gar nicht betroffen. Das Mittelohr ist ja, hat er da nichts.
Die Autophonie ist jetzt für mich nicht so klar ableitbar, warum die das haben. Wohingegen das pulssynchrone Ohrgeräusch, würde ich sagen, kommt wahrscheinlich eben, dass der pulssynchrone Liquor fortgeleitet wird.
Ja, genau, so stelle ich mir das auch vor.
Aber das kann man ja operieren. Das ist ja schon mal ganz gut.
Ja, kann man. Also das ist jetzt anders als bei den beiden Erkrankungen, die wir letzte Woche besprochen haben. Kann man hier eine Operation machen. Man kann den oberen Bogengang verschließen oder auch den hinteren, wenn er betroffen ist. Da gibt es zwei unterschiedliche Zugangswege. Aber bevor man das macht, muss man unbedingt die Diagnose sicherstellen. Das ist extrem wichtig, weil die Patienten am Ende sonst mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind.
Das heißt, als erstes brauchen wir ein Felsenbein-CT.
Ja, also das brauchen wir auf jeden Fall. Wir können ja wieder die Barani Society zitieren, da machen wir es uns schön einfach, aber die haben das über Jahre verfeinert. Und die fordern eben, dass man mindestens ein typisches Symptom hat, also ein pulsatilen Tinnitus, Tullio-Phänomen, Druck als Schwindelauslöser und noch mindestens ein weiteres Symptom, dass jetzt der Druck einen Nystagmus auslöst und oder dass sie stärkere WEMP-Antworten haben. Und abschließend eben, was du anfangs sagtest, ein Felsenbein-CT, wo man klar absieht, dass sieht, dass dieser Knochen oben abgeschnitten ist, also Kontakt zur Dura hat.
Okay, du hast WEMP gesagt. Ich glaube, WEMP müssen wir noch mal ein bisschen erklären. Also WEMP sind ja vestibulär evozierte myogene Potenziale. Und es wird unterschieden zwischen C-WEMS und O-WEMS.
So ist es. Also bei den WEMS präsentiert man ein Geräusch oder einen Ton, das ist ja nicht ganz das Gleiche, und leitet das dann einfach am Muskel ab. Das sind sehr alte Reflexe. Bei den C-WEMS, also den zervikalen WEMS, leitet man am Musculus sternocleidomastoideus ab und bei den O-WEMS an den äußeren Augenmuskeln. Vereinfacht gesagt geben die C-WEMS vor allem Infos über den Sacculus, also Linearbeschleunigung, und die O-WEMS über den Utriculus, auch Linearbeschleunigung. Und diese beiden Organe können wir ja über unsere andere Diagnostik, also die Kalorik und den Kopfimpulstest, nicht richtig gut ableiten. Ja, und was machen wir jetzt mit diesen WEMS? Also das Interessante ist, dass die Patienten mit Bogengangsdeszenz stärkere WEMP-Antworten haben. Früher hat man dann die WEMP-Schwelle bestimmt, das heißt, man hat mit leisen Tönen stimuliert und immer lauteren Tönen und eben geschaut, ab wo dann die WEMPs sozusagen ausschlagen und geschaut, ob das pathologisch ist oder vielleicht, ob es einen Seitenunterschied gibt.
Wobei, das ist für die Patienten ja schon anstrengend, oder? Also die müssen auch die ganze Zeit den Sternocleidomastoideus anspannen und die Messung dauert schon ein bisschen.
Ja, genau. Also wir haben hier, es gibt unterschiedliche Arten, das zu messen. Man kann entweder so den Kopf wegdrehen oder man kann auf dem Rücken liegen und den Kopf sozusagen hängend anziehen. Da kann man bilateral messen. Es ist schneller und vielleicht gibt ein bisschen schönere Ergebnisse, aber es gibt einfach ältere Patienten, die das nicht richtig gut mehr hinkriegen. Und deswegen gibt es eigentlich einen ganz netten Ausweg daraus, und zwar die O-WEMS 4 Kilohertz. Es ist so, dass die bei einem Stimuluston im Ohr von 4 Kilohertz beim Gesunden keine O-WEMP-Potenziale ableitbar sind. Und bei Patienten mit einer Bogengangsdeszenz eben schon. Also das ist halt so ein Ja-Nein-Kriterium. Da muss man keine Schwelle bestimmen oder so. Das ist eigentlich ganz gut.
Okay, und der Mechanismus, warum die bei einem Patienten mit der Bogengangsdeszenz ableitbar sind, ist wieder ähnlich wie mit dem pulssynchronen Ohrgeräusch oder dem Tullio-Phänomen, also die Schallwellen. Das Stimulationsgeräusch geht durch das vestibuläre Labyrinth wegen des dritten Fensters und deswegen reagiert Sacculus und Utriculus sensibler.
Also so schön hätte ich das gar nicht erklären können, aber genau, so ist die Vorstellung und genau, so würde ich es nehmen. Ne? So kann man sich es auch ganz gut ableiten und verstehen, warum diese Untersuchungen so wichtig sind, um wie das funktioniert.
Okay, aber jetzt, das Gute ist, wenn wir die Ursache des Schwindels kennen, wenn das alles zutrifft und wir die Diagnostik haben, dann können wir die Ursache ja auch einfach beheben, also eine OP machen.
Also zunächst ist erstmal wichtig, mit dem Patienten zu sprechen. Es klingt blöd, sie müssen einen hohen Leidensdruck haben. Also es ist ganz wichtig, dass man vorher ganz ausführlich die Patienten aufklärt und es muss eindeutig die Bogengangsdeszenz diagnostiziert sein. Also es reicht nicht, wenn man jetzt das CT hat, das haben wir doch immer wieder jetzt, weil das Phänomen Bogengangsdeszenz ist mittlerweile schon bekannt. Auch bei Radiologen, die stellen das dann halt bei Schwindelpatienten, wenn ein CT gemacht wird, dann heißt, oh super, ihre Bogengangsdeszenz. Das heißt aber nicht automatisch, wenn man sowas sieht, dass das auch zur Schwindelsymptomatik passt. Und das andere ist, wenn man dann zur Operation schreitet, muss man sich an ein paar Spielregeln halten. Man muss relativ invasiv sein. Man würde ja denken, dass man einfach die Dura anhebt und dann obendrauf ein Stück Knorpel legt oder irgendwas anderes und dann ist das Problem gegessen.
Das kann man ja schon mal vorab verraten. Das klappt ja nicht immer einfach so.
Ja, leider nicht. Natürlich war, nachdem man vor 20 Jahren eben das entdeckt hat in Baltimore, war die Überlegung, dass man einfach ein fehlendes Knochenstück ersetzt und so die Bogengangsfunktion auch erhalten kann. Ja, das ist ja so, man möchte den ja nicht zerstören, ist ja auch Innenohr, Labyrinth, aber das reicht halt leider nicht aus. Tatsächlich ist es so, dass wenn man jetzt von oben das operiert, also die Dura anhebt, dass man den Bogengang regelrecht abstopfen muss. Und dieses Abstopfen muss schalldicht sein. Also man kann da nicht irgendwie Bindegewebe reinmachen, sondern man muss da Bohrmehl reinmachen mit Fibrinkleber, nennt man das umgangssprachlich Bone Paté, also so Knochenmasse, oder Knochenwachs. Genau, und das Wichtige ist, dass man das relativ weit reinschieben muss, dass es auch absolut dicht ist. Eine andere Möglichkeit ist, dass man den oberen Bogengang durch das Mastoid hindurch darstellt. Und dann kann man den an zwei Stellen anbohren, also relativ nah an der dehiszenten Stelle, und kann dann dort diesen Verschluss durchführen. Gerade die Kollegen in den USA, in den großen Behandlungszentren in Boston und Baltimore, die das so in der höchsten Stückzahl operieren und auch da Protagonisten sind, die haben mir damals persönlich kommuniziert, als ich da mal zwei Wochen hospitiert habe, zum endoskopischen Ohr operieren, dass nur das Bogenbank-Plugging von oben, also der Verschluss von extradural, erfolgversprechend ist. Und da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, auch die Amis können sich irren, diese Wahrnehmung hat sich geändert, auch in den USA. Der Eingriff von oben erfordert eben, dass man wirklich das Gehirn anhebt, und es geht schon mit einem gewissen Risiko ein, auch wenn die das sehr häufig machen, auch bei Akustikusneuronomchirurgie, und ist für den Patienten aufwendiger, für den Chirurgen, und ist halt eine höhere Morbidität. Und jetzt kommt ein zweites Problem. Und zwar ist es so, dass bei dieser Technik die Funktion des oberen Bogengangs in der Regel nachher nicht mehr nachweisbar ist. Also der Kopfimpulstest, der diesen Bogengang testet, ist dann in der Regel eben ausgefallen. Beim transmastoidalen Vorgehen, da gibt es jetzt eigentlich eine neue Publikation hier aus Deutschland vom Professor Plonker, die zeigen konnten, dass in relevanter Anzahl von Fällen die Funktion vom Bogengang erhalten werden kann. Und ich bin gleich mit meinem Monolog fertig. Noch eine Sache zur OP-Technik. Man muss sich vorstellen, wenn man jetzt in den Bogengang Knochenwachs reinschiebt oder verklebtes Knochenmehl, dann stopft man das rein. Ich meine, der Bogengang, der ist super dünn und klein. Auch unter dem Mikroskop kann man nicht genau kontrollieren, wenn man das einmal ins Loch geschoben hat, in welche Richtung das geht. Und gerade wenn man das von oben reinstopft, kann es sein, dass ins Vestibulum, was von meinem Stopfmaterial, auch reinfällt. Und dann haben wir schlussendlich sowas wie einen Lagerungsschwindel. Also, oder auch andere Schäden, die entstehen können. Und das ist halt, wenn man das transmastoidal operiert, wesentlich kontrollierter, weil dann führe ich nicht durch ein Loch von oben ein, in beide Richtungen, sondern durch zwei Bohrlöcher. Das ist aus meiner Sicht kontrollierter.
Das heißt, wenn es dumm läuft, kannst du einen episodischen Schwindel durch die OP zum Dauerschwindel machen, auch wenn er vielleicht leichter ist. Aber die Patienten tauschen mehr oder weniger einen episodischen Schwindel gegen so einen leichten Dauerschwindel.
Ja, das hatten wir ja schon auch bei Meniere besprochen und der Gentamicin-Behandlung. Das ist ja auch so ein Ding, wenn man ein Teil des Gleichgewichtsorgans ausschaltet, kann es halt sein, dass man so einen leichten Dauerschwindel hat. Es kann aber auch zu einer Ertaubung kommen. Also immer wenn wir das Labyrinth eröffnen oder eine Entzündung das Labyrinth beschädigt hat, kann es auch zu Ertaubung kommen. Also die OP geht mit einem gewissen Risikoprofil einher und das muss man mit dem Patienten vorher auch klar kommunizieren.
Spannend. Aber wirklich eine alternative Behandlungsmöglichkeit von der Bogengangsdehiszenz ist mir sonst nicht bekannt.
Nee, also es ist halt so, dass Schwindelpatienten im Allgemeinen, die so eine Odyssee hinter sich haben, zwei HNO-Ärzte, zwei Neurologen und diverse radiologische Bildgebungen bekommen haben, wenn die wissen, was sie haben, profitieren die natürlich irgendwie schon davon, ne? Weil dann können die mit ihrem Schwindel besser umgehen. Aber das ist keine Therapie im eigentlichen Sinne und medikamentös kann man da eigentlich nicht viel machen. Da kann man eigentlich nur versuchen, ja, die Intensität von diesen Anfällen zu kopieren. Aber da das so kurz ist, funktioniert das nicht.
Ich würde sagen, so viel zur Bogengangsdehiszenz. Vielleicht können wir ja noch eine andere episodische Schwindelerkrankung besprechen. Was hältst du von, wenn wir über die vestibuläre Paroxysmie sprechen?
Ja, okay. Also das ist auch ein total interessantes Krankheitsbild. Und interessanterweise wird auch das zumindest bei uns über eine Bildgebung bestätigt. Wir sprechen bei der Erkrankung von einem Gefäßnervenkonflikt oder auch Gefäßnervenkontakt. Und zwar gibt es bei diesen Patienten eine Gefäßschlinge, die auf den Nervus vestibularis oder auch vestibulocochlearis draufdrückt und dann eben zu impulsartigen Übererregungen führt. Und wie es aussieht, kommt es auch zu Druckschäden der Myelinisierung des Nerven. Und typischerweise haben diese Patienten einen sehr kurzen, aber dann super heftigen Schwindel, der ein paar Sekunden bis typischerweise 1-2 Minuten andauert. Und oft gibt es keinen klaren Auslöser, das heißt, es kann spontan auftreten, kann aber manchmal auch abhängig von der Kopfposition oder von der Körperposition sein.
Synonym für die vestibuläre Paroxysmie ist auch der zentrale Lagerungsschwindel. Wenn du jetzt so einen Konflikt hast zwischen Gefäß und Nerv, wie sieht es da mit Begleitsymptomen aus? Also wenn der 8. Hirnnerv komprimiert wird oder ist, ist ja auch das Hören vielleicht betroffen.
Ja, also das kommt vor. Es kommt immer wieder Tinnitus vor, typischerweise auch pulsatil. Manche sagen auch so Typewriter, also wie so eine Schreibmaschine oder ein Stenograph. Habe ich tatsächlich bisher selber aber noch keinen Patienten gesehen, also nur dieses leicht pulsatile Ohrgeräusch. Und was es halt noch gibt, Hörminderung oder auch eine Hyperakusis. Ja, und wie bei den ganzen anderen Erkrankungen auch, hat die Barani Society hier ebenfalls Kriterien festgelegt. Okay, auch da haben die jetzt wieder unterschieden, so eine Art mögliche oder auch definitive Paroxysmie. Voraussetzung ist immer, dass man bei einer definitiven mindestens 10 spontan auftretende Schwindelattacken hatte. Diese Attacken sollen alle kürzer sein als eine Minute, sollten auf eine Therapie mit Carbamazepin oder einem anderen Natriumkanalblocker reagiert haben und sollten durch keine andere Erkrankung besser erklärt worden sein. Bei einer möglichen Erkrankung akzeptiert man bereits 5 spontane Anfälle, die weniger als 5 Minuten sein sollten. Also da ist man, was die Zeitepisode angeht, etwas großzügiger. Und da wird noch als Symptom eingeführt, dass das spontane Auftreten oder das provozierte Auftreten bei speziellen Kopfpositionen ein Kriterium ist. Genau, und natürlich wie immer keine bessere Erklärung, die man ins Feld führen kann. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen Attacken hat unter einer Minute und das Carbamazepin sensibel ist, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass es sich um einen Gefäßnervenkontakt handelt.
Bei den Kriterien wird jetzt gar nichts für eine Bildgebung gesagt. Wir machen doch immer bei den Patienten, wo wir den Verdacht haben, die kriegen doch alle ein MRT.
Also ich muss offen zugeben, als ich die ganzen Kriterien nochmal gelesen habe, wir wollen ja hier keinen Quatsch erzählen, habe ich mich sehr gewundert, dass das MRT nicht aufgeführt wird. Also wir machen immer ein MRT und zwar ein MRT mit Gefäßdarstellung. Und das Problem ist, und deswegen ist das hier wahrscheinlich nicht aufgeführt, wenn wir so random MRTs anschauen, auch wegen anderen Erkrankungen, werden wir in bestimmter Hälfte der Fälle in irgendeiner Form einen Gefäßnervenkontakt nachweisen können. Obwohl diese Patienten überhaupt keinen Schwindel haben. Das bedeutet, dass halt nur der Nachweis im MRT kein Beleg für die Erkrankung ist. Aber für mich gehört es trotzdem dazu. Also wenn ich keinen Gefäßnervenkontakt nachweisen kann, schwierig, dann im MRT. Dann muss man mit dem Patienten vielleicht anders sprechen.
Okay. Aber lass uns jetzt doch vielleicht nochmal ein bisschen konkreter werden. Wir hatten in den letzten Folgen ja auch immer so ein bisschen am Beispiel uns abgearbeitet. Also jetzt haben wir einen Patienten, bei dem wir den Verdacht haben, dass der eine vestibuläre Paroxysmie hat. Wie gehen wir jetzt konkret mit dem Patienten vor? Was machen wir weiter?
Okay, also wir klären erstmal auf. Das ist ohnehin unglaublich. Das kam vielleicht ein bisschen zu kurz in den letzten Folgen, weil wir uns sehr systematisch abgehandelt haben. Aber die Aufklärung von Schwindelpatienten über ihre Erkrankung ist unglaublich wichtig und da muss man sich viel Zeit nehmen. Und das kann man denen dann teilweise auch an der Bildgebung demonstrieren, wie in der Bogengangsdeszenz übrigens auch. Da zeige ich mal, guck mal da oben, da ist was kaputt. Ne? Und dann muss man eben rausfinden, wie groß ist die Belastung des Patienten. Die Therapie der Wahl sind nämlich Natriumkanalblocker. Leitsubstanz ist Carbamazepin. Und das reduziert einfach die Erregbarkeit des Nerven. Allerdings ist es so, dass das auch Nebenwirkungen hat. Also das wirkt nicht nur lokal am achten Hirnnerv dämpfen, sondern auch so insgesamt ein bisschen. Und deswegen kommt es immer wieder dazu, dass Patienten die Therapie einsetzen. Und man muss auch das Medikament ein bisschen eindosieren, bis man so eine gewisse Toleranzschwelle erreicht hat.
Und chirurgisch? Und könnte man ja sagen, es gibt einen Gefäß-Nervenkonflikt, wir machen Dekompression.
Ja, also auch das fand ich ganz spannend. Das habe ich jetzt nochmal gelesen in Vorbereitung auf diese Folge. Das war mir gar nicht so klar, dass das Krankheitsbild das erste Mal von Neurochirurgen beschrieben wurde, und zwar von der Arbeitsgruppe von Janetta. Alle, die sich durch durch die Klinik dann durchgewühlt haben im Medizinstudium, haben diese neurovaskuläre Dekompression von Janetta gehört, im Kontext von Trigeminusneuralgie zum Beispiel. Und die haben damals eben Facialis-Dekompression gemacht und eben auch festgestellt, dass sie bei Schwindelpatienten nach Dekompression von Gefäßen, wie auch immer die nachgewiesen haben, das weiß ich nicht, eine Verbesserung der Schwindelsymptomatik festgestellt haben. Das heißt, schon in den 70ern wurden entsprechend Operationen über so eine Mini-Trepanation erfolgreich durchgeführt. Aber da wir mittlerweile sehr gute Medikamente haben zur Therapie und damit doch auch gewisse Risiken einhergehen, hat eigentlich die chirurgische Therapie kaum mehr einen Stellenwert.
Ich finde es sehr spannend, weil also in meiner Assistenzarztausbildung hatten wir immer wöchentlich die Röntgendemo und saßen da mit den Neuroradiologen zusammen. Und da waren häufig Patienten mit eben Verdacht Gefäß-Nervenkonflikt. Und die wurden dann immer, hieß es, ja, ist da. Und dann sind die automatisch in Neurochirurgen geschickt worden zum Operieren. Und wenn du jetzt natürlich sagst, die OP hat heute keinen relevanten Stellenwert mehr, dann ist das was ich heute mal wieder gelernt habe.
Für diese Therapie sozusagen, ne? Ja. Für diese Erkrankung, ne? Es kann sein, dass es bei Facialis Ticks oder so, weiß ich nicht, kann es sein, dass es noch einen Stellenwert hat, aber dafür nicht.
Okay.
Das heißt aber nicht, ich kenne noch Patienten, ich habe ein, zwei Patienten, die dann in, weiß ich nicht, Ludwigsburg oder so operiert wurden und die davon profitiert haben. Aber die sind dann trotzdem nochmal in die Sprechstunde gekommen. Also es hat nicht alles gelöst scheinbar. Ne?
Ja.
Und aber man muss auch sagen, dass sie häufig dann am Ende eben selber feststellen, der Leidensdruck ist doch nicht so groß. Es ist beim Schwindel eben oft die Suche nach dem Warum. Und wenn man das gefunden hat und dann weiß, okay, du musst jetzt große Opfer bringen, die Leute wollen dann häufig das Opfer nicht bringen.
Ja, und du hast vielleicht auch durch den Eingriff so einen gewissen Placebo-Effekt.
Bin sicher.
Dass halt einmal die Patienten sagen, gut, jetzt habe ich so eine große OP hinter mir, jetzt muss es ja auch besser sein. Okay, jetzt haben wir wieder zwei spannende Krankheitsbilder besprochen. Aus dem Formenkreis episodischer Schwindel. Also quasi episodischer Schwindel Part 2. Ich würde sagen, wir kommen für die heutige Folge zum Ende. Auch wenn ich so wieder das Gefühl habe, wir könnten noch ewig über die episodischen Schwindelerkrankungen sprechen. Also wir haben heute über weitere Differentialdiagnosen beim episodischen Schwindel gesprochen. Wir hatten die Bogengangsdehiszenz und die vestibuläre Paroxysmie. Beide Erkrankungen kann man eigentlich, würde ich mitnehmen, ganz gut behandeln. Aber vorher braucht es einfach auch eine exakte Diagnosestellung.
Hast du wieder tipptopp zusammengefasst. Und bevor uns zu schwindelig wird, verabschieden wir uns, denke ich.
Prima, dann bleibt mir noch zu sagen, dann war das Folge 10 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT. Baby, let's chat. It's all about the knowledge, the doctor in the lab, talking ears, nose, throat, that's what we do, diagnosing symptoms, keeping you all brand new. Let's talk about ENT, come on and learn with me, all about the treatment from A to Z.
From allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.